Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast heute mit Raphael Smarzoch und
Kolja Unger und später noch Anke Engelke. Die hat eine neue Serie rausgebracht bei Netflix. Mhm. Das letzte Wort. Als erstes
klingt sehr ernst erstmal, das letzte Wort.
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung. Also Anke Engelke ist natürlich, kennt man als die Ulknude so ein bisschen. Mhm. Ne? Wochenshow kenne ich noch als Kind.
Ja.
Das Danke, Anke.
Stimmt, das habe ich auch als Teenager geschaut, ja.
Hat sie so Rickys Popsofa gemacht, weißt du das noch?
Ja,
aber ich habe in die Serie reingeguckt, habe natürlich jetzt auch so diese Vorurteile gehabt, das wird jetzt irgendwie so klamaukig.
Ja.
Habe gedacht, okay, 20 Jahre nach Six Feet Under jetzt die deutsche Version mit hölzernen Dialogen, es war ganz anders.
Moment, erklär doch mal, was Six Feet Under ist und worum geht's überhaupt in dieser Serie?
Six Feet Under ist eine US-amerikanische Serie, da geht es um eine Bestatterfamilie und bei Das letzte Wort auch. Anke Engelke spielt eine Frau, die ganz plötzlich ihren Mann verliert und dann auf einmal kommen ja ganz viele Sachen auf einen zu. Ne? Die Trauer ist auch sehr unterschiedlich bei den Familienmitgliedern. In der Familie wirft das natürlich auch Konflikte auf. Finde ich in der Serie echt gelungen. Die sind sehr ambivalent auch gespielt. Man weiß nicht, wie man das sonst vielleicht befürchtet bei deutschen Serien, immer wie eine Situation zu bewerten ist, sondern man geht wirklich mit, wenn sie dann auf einmal dissoziiert, wenn der Sohn auf einmal anfängt, sich einzunässen, wenn die Tochter irgendwie versucht, alles in die Hand zu nehmen und aber auch irgendwie nicht wirklich weiterkommt und in so einer Quarter-Life-Crisis landet dadurch.
Also alles doch sehr ernst.
Ernst.
Aber auch wird da auch mit Ambivalenzen gespielt, in dem da auch Humor dann eben in diese Szenen mit hineinkommt?
Ja, ich glaube, weil man es zum Beispiel gar nicht aushalten kann. Also da ist dann diese Trauerfeier in so einer bierernsten Miene, trägt dann der Bestatter Borowski so die Trauerrede vor, sagt immer den Namen falsch und Carla heißt sie, der Charakter, den Anke Engelke spielt, steht dann irgendwann auf, hält selbst die Rede und beendet diese Rede auch noch mit folgendem Lied.
Ich weiß, dass du meine Mutter hasst und mich im Schlaf am Arsch begrabst. Ich weiß, dass du an deinen Socken riechst und beim Scheißen die Brigitte liest. All das weiß ich über dich und genau dafür lieb ich.
Das ist der Song auf einer Trauerfeier.
Ja.
Ja, es ist, sagen wir mal, eine unkonventionelle Wahl.
Hattest du auch schon mal so ein Erlebnis, wo sowas ganz, ganz Absurdes auf einer Trauerfeier passiert ist?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte immer sehr ernste Trauerfeiern. Ja, ohne irgendwelche Eklats oder solche Dinge, die man so aus dem Fernsehen oder aus dem Film kennt, wo dann jemand irgendwie ausflippt. Nee, es ist mir tatsächlich noch nie passiert.
In dieser Serie gibt es dann immer mehr Momente, wo man mit Trauer und auch wie unterschiedlich Trauer sein kann, konfrontiert wird. Und ich glaube, die schafft es ganz gut, mit so einer Melange zu arbeiten zwischen Humor und auch einen der ernstesten Themen, mit denen wir uns so beschäftigen können.
Vielleicht wie geht man mit Trauer um?
Wie geht man mit Trauer um?
Ja, es klingt alles ziemlich spannend. Ich bin ja sehr gespannt auf dein Gespräch, Kolja.
Ja, lass reinhören. Frau Engelke, was ist denn Ihrer Ansicht nach das Unpassendste, was auf einer Trauerfeier passieren kann?
Ich glaube, es gibt nichts Unpassendes. Es ist alles richtig. Alles ist richtig, was passiert, weil das eine Situation ist, eine Ausnahmesituation, in der niemand Herr oder Frau seiner Gedanken, seiner Sinne ist und das muss alles raus. Jeder soll da machen, was er will, denn am Ende des Tages bleiben ja Leute zurück, die mit einem Verlust umgehen müssen und der Mensch, der gestorben ist, der kann nicht mehr richtig was dazu sagen. Es geht einfach technisch nicht, der ist tot.
Ja, die Trauerfeier ist für die, die zurückbleiben. Allerdings haben die natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse.
Absolut, ja.
Wie kriegt man die zusammen? Also wann darf oder vielleicht auch wann muss man mit Humor auf das Sterben reagieren?
Das ist total richtig, was Sie sagen. Lassen Sie da 10 Leute stehen am Grab, ne? Meistens sind es ja ein paar mehr. Da haben Sie 10 verschiedene Programme. Das sind 10 verschiedene Bedürfnisse. Und diese 10 Menschen hatten verschiedene Verhältnisse, Beziehungen zu dem verstorbenen Menschen. Die stellen sich das alle unterschiedlich vor. Die müssen alle jetzt mit dem Verlust umgehen. Die haben vielleicht das eine oder andere Geheimnis, ne? Mit diesen Menschen. Das haben mir die Trauerredner, mit denen ich in der Vorbereitung geredet habe, haben das auch gesagt. Es kommen immer Geheimnisse raus. Es kommt immer irgendwie, was ist denn das für ein, kenne ich gar nicht. Wer steht denn da hinten eigentlich bei der Beerdigung? Was ist denn das für ein Vogel? Habe ich noch nie gesehen. Kennt ihr den? Nee. Wer ist denn das? Das passiert immer. Es ist immer so, dass da Dinge hochkommen, die nicht verarbeitet sind, die nicht besprochen wurden. Und diese Menschen, die dort an einem Grab stehen oder an einer Trauerfeier teilnehmen, die haben alle ihr eigenes ihr eigenes Ding mit der verstorbenen Person. Insofern wollen die alle was Unterschiedliches. Die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse in ihrer Trauer.
Kommen wir nochmal zurück auf das letzte Wort und hoffentlich meinen letzten Spoiler für heute. Carla, die Sie spielen, findet ja nach der Beerdigung von ihrem Mann eine neue Berufsperspektive, indem sie selber Trauerfeiern, etwas unorthodoxe Trauerfeiern ausrichtet. Wie haben Sie sich, Sie haben es ja eben schon angesprochen, wie haben Sie sich denn genau auf die Rolle vorbereitet?
Naja, ich steckte in diesem Dilemma, dem man immer begegnet als Schauspielerin und als Schauspieler, dass man sich auf der einen Seite natürlich vorbereiten möchte, auf der anderen Seite natürlich auch mit einer Unbedarftheit, vielleicht auch mit einer Naivität oder mit so einer Neugier reingehen will in eine Rolle, in die fremden Schuhe, mit denen man dann so ein paar Monate durch die Gegend latscht, um eine andere ein anderer Mensch sein zu können. Auf der einen Seite möchte man unbedarft sein und frisch daran gehen. Auf der anderen Seite will man auch wissen, mit was man es zu tun hat emotional. Ne? Die Standardantwort ist immer, ich muss niemanden getötet haben, um eine Mörderin spielen zu können. Auf der anderen Seite wollte ich aber wissen, wie fühlt sich das an, wenn man, wenn man mit der Überforderung Trauernder konfrontiert wird. Wie, was macht man da? Wie kann man das machen? Insofern habe ich natürlich Fachliteratur gelesen, habe wie gesagt mit einer Trauerrednerin und einem Trauerredner lange Gespräche geführt, die beide komplett unterschiedlich an diesen Beruf drangehen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, stopp, weiter nicht.
Wann sieht sie dann, wie sie zum Beispiel komplett dissoziiert? Ihr 15-jähriger Sohn, der zieht sich zurück, seine ältere Schwester verfällt in so einen Quarter-Life-Crisis-Aktionismus. Und ich frage mich als Zuschauer immer, wie würde ich in diesen Situationen reagieren? Haben Sie sich das auch gefragt? Ging das beim Drehen auch so, dass Sie sich gefragt haben, was passiert, wenn jemand so nahestehendes in meinem Umfeld plötzlich stirbt?
Nee, habe ich gar nicht. Was auch daran, ich habe versucht, das auch so rückblickend zu analysieren, was eventuell daran liegt, dass ich so gar nicht Anke war während des Drehs. Ich sah so anders aus, wenn ich mal in den Spiegel sah. Man vergisst auch, in den Spiegel zu gucken, wenn man beruflich jeden Morgen 2 Stunden vor dem Spiegel sitzt. Irgendwann, das ist nicht gut für einen Charakter, irgendwann macht man das dann nicht mehr. Also ich kann dann gar nicht mehr in den Spiegel gucken, privat. Aber ich habe ja kurzes rotes Haar gehabt und ich war so ganz anders. Ich hatte, meine Augenbrauen sind so hell gefärbt worden und so gebleicht worden. Ich sah auch gar nicht aus wie ich. Ich war total weg von mir selber. Das war manchmal ganz komisch. Also den Zustand zu durchleben, das ist immer wieder recht spannend. Insofern hat sich die, haben sich so private Fragen gar nicht gestellt. Und wir haben auch am Set so ganz, dann und wann, ne, dann und wann war plötzlich tot das Thema. Und wir haben so, wenn wir draußen am Friedhof gedreht haben oder so, dann wurde es manchmal so ein bisschen ernst. Aber ich habe auch gemerkt, dass wir sehr viel auch weggelaufen sind vielleicht vor dem Thema, auch im bildlichen Sinne. Und dann auch und über ganz andere Themen unterhalten haben am Set. Also ich habe mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt. Das kommt jetzt so in der Retrospektive. Und auch wenn ich in Interviews dazu befragt werde, dann heißt es, wie wollen Sie denn Ihre Beerdigung gestaltet wissen? Und dann sage ich so, Alter, ich weiß nicht, ich bin im Hier und Jetzt, ich lebe total gerne jetzt und bin dann doch geradezu überfordert damit und merke, dass ich soweit noch nicht bin. Ich möchte 100 werden und dann möchte ich gerne nochmal dazu befragt werden.
Ja, Sie haben im Spiegel auch gesagt, das ist der Spiegel, den ich dann beruflich lese, Sie würden einige Ihrer früheren Rollen nicht mehr spielen. Welche sind das und warum?
Das ist so ein General, das ist so eine Generalaussage, die ich eigentlich für mich so in den letzten Jahren auch getroffen habe und dann irgendwann auch mal jetzt verbalisiert habe. Ich finde, man lernt dazu und das ist ganz gut. Ich finde, wir entwickeln uns alle weiter. Es gibt nichts Schlimmeres, als bei einer Begegnung zu hören, ah, du hast dich ja gar nicht verändert. Ich denke dann immer, oh nee, doch, ich habe mich verändert. Hoffentlich bin ich nicht nur älter, sondern auch ein bisschen klüger geworden, habe ein paar Dinge verstanden und habe Fehler machen können und so weiter und habe Erkenntnisse gewonnen, ne? Und ich glaube, im Zuge dieser Entwicklung passiert das vielen, dass sie sagen, naja, also das würde ich so nicht mehr machen. Ich habe damals das Buch geschrieben, heute bin ich ein anderer Mensch, ich würde das jetzt anders schreiben. Und so geht es mit Schauspielerinnen und Schauspielern mit Rollen. Würde ich heute nicht mehr so machen, würde ich mich nicht mehr wohlfühlen.
Aber welche denn?
Naja, also ich habe ganz konkret da Sachen gemeint, die mit Blackfacing und Yellowfacing zu tun haben, wo man ganz schnell in so ein Fahrwasser gerät, das total missverstanden werden kann. Also die Figuren, die ich gespielt habe, gerade in Sketchen, die habe ich immer extrem ernst genommen und das manchmal übersehen das Menschen und denken, man mache sich lustig über andere. Das ist aber technisch nicht möglich, wenn man sich mit Figuren auseinandersetzt, seinen Text lernt und eine Rolle studiert, dann hat man eine andere Beziehung eigentlich zu einer Rolle. Das ist nie sich lustig machen über. Und wenn ich eine Mutter spiele, dann und Leute lachen darüber, wie ich die spiele, dann ist das schön, Aber ich habe die sehr ernst genommen, während ich die gespielt habe, auch wenn das ein Monster war. Bei Lady Kracher haben wir ja sehr früh damit angefangen, Mütter darzustellen als Personen, die nicht freundlich sind zu ihren Kindern, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen milde beschreiben darf. Was ich übrigens weiterhin machen würde, denn solche Menschen gibt es wirklich und ich bin selber Mutter und dann ist das in Ordnung. Aber bestimmte Rollen würde ich so nicht spielen, wenn ich Menschen damit verletze, die zum Beispiel struktureller Unterdrückung oder strukturellem Rassismus ausgesetzt sind, Sexismus, wenn die sich verletzt fühlen und andere wiederum das missverstehen als, oh, damit will die Engelke das und das zeigen, dann läuft da was schief und dann möchte ich das so nicht mehr machen.
Ist es also schwer geworden, es richtig zu machen, Frau Engelke?
Muss jeder für sich entscheiden. Ich finde das super, wenn wir alle das so machen, wie wir es für uns am besten finden. Da darf niemand jemandem anders was vorschreiben. Jeder muss das für sich selber entscheiden und sich immer wieder überprüfen, wo stehe ich jetzt, was ist meine Haltung und weiter geht's.
Weiter ging es ja jetzt bei Netflix für Sie. Sie sind fest verankert im Öffentlich-Rechtlichen. Warum jetzt eine Serie bei Netflix?
Weil das war mir eigentlich wurscht, von wo die kommt, ehrlich gesagt. Weil das ein gutes Buch ist und weil mir die Geschichte gefallen hat, weil mir das gefallen hat, diese Frau zu sein. Denn das können Sie bestimmt nachvollziehen, wo das am Ende ausgestrahlt wird, das macht für mich keinen Unterschied beim Spielen. Also meine Haltung muss stimmen und ich muss mit einer Passion daran gehen. Ich muss mich dafür interessieren. Sonst würde ich, das wäre ja ätzend, wenn ich unterschiedliche Herangehensweisen hätte bei der Arbeit.
Aus meiner Sicht kommt's rüber. Danke, ich verkneif's mir, Frau Engelke.
Danke.
Das war der Podcast mit Raphael Smarzoch
und Kolja Unger.
Und es gibt keinen Grund, jetzt zu trauern, denn Sie können uns immer wieder bei Spotify hören oder wo es überall noch Podcasts gibt oder in unserer DLF-Audiothek-App. Die gibt es auch kostenlos.
Dieses Gespräch nachlesen können Sie auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Corso. Und wir verabschieden uns. Das war unser letztes Wort für heute.
Raphael Smarzoch und
Kolja Unger sagen Tschüss.
Ciao.
Corso. Kunst und Pop.